BR Heimat lesen.
Recht herzlich grüß Gott beieinander und willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf die Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbeiß Stefan. Sagen Sie, kennen Sie Arthur Achleitner? Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Arthur Achleitner war erstens Niederbayer und zweitens Schriftsteller. Gebürtig in Straubing 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Gut gemeint, aber nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, schreibt Wikipedia, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner begleitete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den Wittelsbacher und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisiert er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. 1897 verlieh Friedrich I., Herzog von Anhalt, Achleitner den Titel eines Professors und drei Jahre später, 1900, den Titel eines Hofrats. Weitere drei Jahre später wurde Achleitner durch den gleichen Landesherrn zum Geheimen Hofrat befördert, was offensichtlich noch mehrer ist. Am 29. September 1927 starb er 69-jährig in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. In den kommenden Wochen werden wir uns seinen Erlebnissen zuwenden. Und sowas kann niemand besser vorlesen als Christian Jungwirth. Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören viel Vergnügen und eine gräbige Radiostunde.
Der neue Tag brachte Scharen von Neugierigen auf den Hof, die Kunde der schrecklichen Ereignisse angelockt hatte. Dann aber fuhren altem Gebrauche gemäß die Dörfler zur Hilfe an. Wohl wussten sie, dass der Seppenhof zu den Besten des Vorlandes gehörte, aber die biederen Dörfler ließen sich es doch nicht nehmen, Holzbalken und Bretter zum Wiederaufbau der Scheune und Heu für das Vieh herbeizufahren, woran ja augenblicklich Mangel sein musste. Seit Kuni wusste, dass die Mutter gerettet war aus Todesgefahr, war das feste Mädel auch wieder stramm auf den Beinen. Sie dankte herzinnig dem Bauern für den betätigten guten Willen, ließ von der Haustieren Schotzsuppe kochen und bewirtete die Leute nach Kräften. Dann kam der Brigadier vom Gendarmenposten des nahen Marktfleckens herauf, um den Tatbestand aufzunehmen. Er konnte nach der Auskunft, die ihm der Bezirksarzt bereitwillig erteilte, der hart geprüften Tochter des Seppenbauern nur sein herzliches Beileid aussprechen. Zum Einschreiten gegen die irrsinnige Brandstifterin, die selbst Feuer an das eigene Anwesen legte, hatte er ja keinen Anlass. Aber es sollte noch anders kommen. Der Arzt war längst wieder am Bette der Bäuerin, als diese gegen Mittag die Augen aufschlug und merkwürdig hellen Blickes ihre Umgebung musterte. Ein Augenblick des Nachdenkens, und schon wollte die Kranke sich erheben. Allein sanft drückte der Arm des Arztes das Weib in die hohen Kissen zurück, und mit sanfter Stimme ermahnte er sie zur Ruhe. Verwundert gehorchte die Alte. Leise sprach der Arzt nun auf sie ein. Er hatte raschen Blickes erkannt, dass die Katastrophe überstanden, die Nacht des Wahnsinns durch die furchtbare Erschütterung gebrochen und der klare Verstand zurückgekehrt war. Nun galt es, jede neue Aufregung, den Rückfall zu verhindern und der Kranken die neue Situation zu erklären. Zitternd vernahm die Bäuerin, was mit ihr geschehen. Schonungsvoll verschwieg der erfahrene Arzt, dass die Irrsinnige selbst zur Brandstifterin geworden war. Gegen Mittag fand sich auf dem Seppenhofe, der ein Bild wüsten Durcheinanders bot, der Pfarrer ein. Ihm war am Morgen durch ein Schreiben der Oberin des Seeklosters die Gewissheit geworden, dass an der Bäuerin ein schändlicher Betrug verübt worden war. Die Oberin verwahrte sich entschieden gegen die Zumutung, Leuten aus Eitelkeit oder religiösem Wahnsinn gegen Geld Aufnahme im Kloster zu gewähren und gab die Erklärung ab, keinerlei Summen zu diesem Zwecke empfangen zu haben. Der Arzt, von diesem Schreiben durch den Pfarrer in Kenntnis gesetzt, riet zur Anzeige beim Landgericht. Die Bäuerin selbst davon zu verständigen, konnte der Arzt nicht gestatten, da ihr geschwächter Zustand jede Aufregung verbot. So wurde der Brief denn dem Gendarmen übergeben. Die Namen der Schwindlerinnen erfuhr der Brigadier von Kuni, nur wusste diese nicht, wo die Weiber sich für gewöhnlich aufhielten. Sofort begab sich der Gendarm in die Stadt. Die Ereignisse auf dem Seppenhofe hatten ihren Widerhall natürlich in dem Kreisblättchen gefunden. Auf allen Bierbänken wurde darüber gesprochen. Kannte doch jeder Mann den verunglückten Bauer und seine kreuzbrave, energische Tochter. Auch der Krawattelmacher erfuhr davon in seinem Hamsterbau und vergnügt rieb er sich die hageren Hände. Besser hätte es ja gar nicht gehen können für seine Zwecke. Jetzt, wo die Bäuerin Abrentlerin geworden, brauchte sie zum Wiederaufbau Geld. Jetzt war sie in der gewünschten Klemme. Jetzt musste er das geliehene Geld zurückverlangen. Und da die Seppenbäuerin ihn kaum befriedigen werde können, müsse der Hof auf die Gant kommen. Gewissensbiss empfand der Krawattelmacher nicht. Mochten seine Opfer sich vor ihm krümmen, ihm war nur der Gelderwerb Lebenszweck. Die zwei weiblichen Agenten mochte er diesmal nicht auf den Seppenhof schicken. Sie hatten das von der Bäuerin erhaltene Geld geteilt und auch einen großen Teil an ihn selbst wieder abgeliefert. Sie scheuten die Öffentlichkeit und rüsteten zur Abreise in eine andere Gegend, wo ihr Betrug weniger bekannt werden konnte. So machte der Krawattelmacher denn seine Klage zurecht. Zusehends besserte sich der Zustand der Bäuerin unter der sorgsamen Pflege des Arztes und der Tochter. Wie sie so weit gekräftigt war, um Kenntnis von dem verübten Betruge zu erhalten, bereitete der ehrwürdige, menschenfreundliche Geistliche sie vor. Mit milden Worten setzte er dem aufhorchenden Weibe auseinander, wie es dem Allvater im Himmel viel lieber sei, wenn das Menschenkind fromm und gottesfürchtig dem Erdenberufe nachgehe und seine Pflichten all da erfülle, statt überlauter falscher Frömmelei sich hinzugeben, die einer Sünde eher gleichkomme als einem Gott wohlgefälligen Werke. Andächtig, oft schluchzend, hörte das Weib den väterlichen Ermahnungen des Seelenhirten zu, bis unter Tränen die Bäuerin gelobte, fromm und gottergeben als brave Mutter auf dem Hofe zu bleiben. Nun erzählte der Pfarrer der Bäuerin auch von dem Schreiben der Klosteroberin und dem verübten Betrug. Entsetzt schlug sich das Weib die Hände vor das Gesicht. Jetzt ward ihr mit erschütternder Gewalt klar, dass all das vom Wucherer genommene Geld verloren sei. Bittere Reue erfasste das Weib, das jetzt nach Kuni verlangte, um vor der Tochter das übervolle Herz auszuschütten. Und wie Kuni vor dem Bette der genesenden Mutter auf den Knien lag und zu Gott betete für diese Schicksalswendung, trat der Pfarrer leise aus der Stube. Goldig und heiß lachte die Sonne herab auf die wogenden Kornfelder, deren Ähren goldgelb sich färbten. Die Sonnenstrahlen zitterten in der Luft. Im Garten blühte und prangte alles in sommerlicher Pracht. In der Laube hatte Kuni heute festlich gedeckt, das geblümte Kaffeegeschirr auf weißes Linnen gestellt. Heute wollte ja die Bäuerin zum ersten Male seit jenem Schreckenstage wieder an die freie Luft. Beseligt kam das sichtlich altgewordene Frauerl auf den Arm der blühenden Tochter gestützt heran, und behaglich ließ es sich in der von üppigem Geißblatt überwachsenen Laube nieder. Gleich darauf fand sich auch der Pfarrer ein, den Kuni eigens zu Gaste gebeten hatte und der die herzliche Bitte nicht abschlagen mochte. Die Bäuerin nahm auch gleich Veranlassung, dem hochwürdigen Herrn innigst zu danken für all seine Güte und Hilfe. Doch der Pfarrer wehrte sachte ab. Noch sei nicht alles überstanden, sagte er, und tief aufseufzend nickte die Bäuerin, der die Sorgen vor dem Wucherer wie ein Schreckensgespenst vor den Augen erschienen. Da schlug Thyras, der sich sonnend auf der Grät lag, laut an und sprang in großen Sätzen dem Hofeingang zu, wo sich die bucklige, dürre Gestalt des Krawattelmachers zeigte. Rasch eilte Kuni dem Hunde nach und rief ihn gerade noch rechtzeitig zurück, ehe er den Wucherer erfasste. Widerwillig ließ der Hund von dem Manne ab, aber er ging ihm nicht mehr vom Fuße weg. Mit widerlicher, süßlicher Freundlichkeit, zu der sich die Angst vor den Zähnen des Hofhundes gesellte, fragte der Krawattelmacher Kuni nach der Bäuerin und schritt, als diese nach der Laube wies, sogleich, begleitet von dem argwöhnischen Hunde, auf diese zu. Erdfahl ward die Bäuerin im durchfurchten Gesicht beim Anblick des Gütermarders, der nach einem Kratzfuß mit einem giftigen Blick auf den ihm unbequemen Geistlichen sich auf der Bank niederließ. Zitternd suchte der Blick der Bäuerin das edle Auge des Priesters, hilfeflehend, um Rettung bittend vor dem Wucherer, der sein Opfer musterte. Tiefe Stille trat ein. Man hörte die Käfer in der Luft schwirren. Die Heimchen zirpten im Getreide. Schläfrig summten die Hummeln vorbei. Heuschrecken wetzten beim Sprunge die Flügel. Den Wucherer kümmerte die sich ihm bietende Fernsicht hinab über die grünen Matten und wogenden Felder bis an den silberglitzernden See wenig. Sein Blick ruhte stechend auf der Bäuerin. Er schien sich an ihrer wachsenden Unruhe und Angst zu ergötzen, wie die Katze mit der gefangenen Maus spielt, ehe sie sie frisst. Endlich aber musste doch gesprochen werden. Mit süßlicher Miene begann der Krawattelmacher der Freude Ausdruck zu geben, die Bäuerin wieder wohl aufzusehen. Dann aber fing er zu jammern an, wie schlecht die Zeiten wären, wie notwendig es werde, die Außenstände einzuziehen.
»Ich muss halt auch zu euch kommen, Bäuerin, von wegen dem geborgten Geld, mit dem ihr euch ins Kloster habt einkaufen wollen.« Ich brauch mein Geld recht notwendig, und weil ihr nicht ins Kloster gegangen seid, so kann ich wohl mein Geld gleich wieder haben, oder nicht?«
fragte der Wucherer, die Augen verdreht. Die Bäuerin, die bei den ersten Worten zusammengezuckt war, fasste sich doch bald so weit, um den Gütermarder anhören zu können. Statt der Bäuerin nahm aber zum Missbehagen des Wucherers der Pfarrer das Wort, um ihm zu sagen, wie unchristlich er gegen die Bäuerin vorgegangen sei und wie gerade das Einziehen der Forderung jetzt, zur Zeit des Hofbrandes, von allem anderen eher als von christlicher Nächstenliebe zeuge. Der Wucherer hatte darauf nur ein höhnisches Lächeln. Für ihn war nun kein Zweifel mehr, dass die Seppenbäuerin zahlungsunfähig war, und die Freude darüber vermochte der Häusermarder nicht zu verbergen.
»Ich möchte halt von der Bäuerin nur hören, ob's den Schuldschein einlösen will oder nicht«, sagte er dann und langte nach seiner dickbäuchigen Brieftasche, aus welcher er sorgsam den Schuldschein der Seppenbäuerin heraussackte. »Ihr kennst doch noch das Papier«, höhnte der Wucherer und hielt der Bäuerin den Schuldschein halb über den Tisch entgegen. Mit sichtlicher Anstrengung brachte nun das geängstigte Weib die Worte hervor: »Habt's doch noch Geduld und Erbarmen, bis dort eingefahren ist.« Harten Tones erwiderte der Blutsauger aber darauf:
»Kann ich nicht, Hoferin, kann ich nicht. Hättest die Karlin nicht nehmen sollen. Verkauf doch den Hof, wie es früher in Geabsicht war. Ich steh mit meinem Anbot nicht um, und das Kloster wartet noch alleweil auf die Hoferin.«
Jetzt erhob sich unwillig der Geistliche und sagte dem verdutzt aufblickenden Buckligen die Meinung derb ins Gesicht. Bevor noch der Blutsauger den Haupttrumpf ausspielen konnte, rief aber Kuni von der Grät herüber: »Das Landgericht kommt!« Wie vom Blitz getroffen, zuckte der Bucklige zusammen. Erdfahl ward sein Gesicht, fassungslos starrte er dem Pfarrer an, der ihn nicht mehr aus den Augen ließ. Mit zitternden Händen packte der Krawattelmacher die Brieftasche und ließ sie in seinem Rock verschwinden. Dann erhob er sich und wollte schlotternd den Ganges durch das Gartentürl den Gangsteig hinaus. Aber der geistliche Herr gebot das Halt so kräftig, dass es den Buckligen schier umriss. Und im selben Augenblick waren auch schon die Herren vom Landgericht im Garten. Der Landrichter sah kaum den Buckligen, als er auch schon den Gendarmen, der unten im Hofe geblieben war, heraufwinkte. Freundlich begrüßte der Richter den Geistlichen und die elend aussehende Bäuerin, zu der er scherzend sagte: »Mir scheint, wir sind ja gerade recht gekommen.« Ein Wink und der herbeigeeilte Gendarm legte die Hand auf den Rücken des Buckligen, der krächzend gegen die Vergewaltigung protestieren wollte. Solche Szenen gewohnt, bot der Landrichter barschen Tones Ruhe und verlangte dem Verhafteten die Brieftasche ab. Während der Landrichter nun den Inhalt derselben durchsuchte, sagte er zum Pfarrer: »Vielen Dank, Hochwürden. Sie haben es uns ermöglicht, das Gaunernest endlich auszuheben. Die Schwindlerinnen, bei denen das meiste der Seppenbäuerin abgenommene Geld gefunden wurde, sitzen hinter Schloss und Riegel und haben bereits recht saubere Geschichten von diesem Biedermann gestanden.« Dabei deutete der Landrichter auf den erblassenden Wucherer. »So, da ist ja die Hauptsache, der Schuldschein. Der genügt ja fürs Erste. Den übrigen Inhalt werden wir zu Hause prüfen.« Und zur Bäuerin gewendet, sagte der Richter: »Euer Hof ist diesmal glücklich noch für euch gerettet. Welche Lehre ihr aus der ganzen Geschichte ziehen sollt, das wird euch der Herr Pfarrer schon gesagt haben oder noch sagen. Dankt unserem Herrgott, dass es so ausgegangen ist. Und jetzt wollen wir den sauberen Biedermann mit in die Kreisstadt nehmen. Wir haben ihn lange genug gesucht.« Freundlich verabschiedete sich die Kommission, der Landrichter bestieg seinen Wagen, während der Gendarm dem Wucherer und Dokumentenfälscher die Hände mit einer kleinen Kette schloss und dann den Gefangenen die Straße hinab zur Kreisstadt eskortierte. Dankerfüllten Herzens aber sank die Bäuerin in die Knie und dankte in inbrünstigem Gebete dem Allvater im Himmel für diese Wendung ihres Schicksales. Bewegten Herzens küsste sie dann dem Seelenhirten die Hand, der sie ermahnte, den Dank an den Weltenlenker nie zu vergessen. Und mit mildem Lächeln meinte der ehrwürdige Priester dann noch: »Und ein Dankeswörtlein dürftet ihr, Bäuerin, auch noch demjenigen sagen, der euch vom brennenden Dach herabgeholt hat, mit eigener Lebensgefahr. Wo ihr den findet, wird euch die Kuni sagen.« Sprach's und ging den Wiesensteig hinab ins Dörfchen. Seit Bertel die Bäuerin so mutig gerettet, war er nicht mehr auf dem Seppenhofe gewesen. Er wollte in seiner Bescheidenheit dem Danke ausweichen. Was er getan, tat er gern und freudig, galt es ja doch, die Mutter seiner Kuni zu retten. Ein echter Sohn der Berge machte er gerade in entscheidenden Augenblicken des Lebens nicht viel Worte. Zur rechten Zeit handeln, kraftvoll und zielbewusst, das war sein Charakter. Die Risse an den Händen und Knien waren bald verheilt und mit innerer Befriedigung ging er seiner Arbeit im Bräuhause nach. Was sich auf dem Seppenhofe ereignete, erfuhr er von dem Oberknecht, wenn dieser auf eine Maß Bier einsprach. Eine Extramaß aus dem Mutterfass aber kredenzte Bertel dem Erzähler, als er erfuhr, dass der Blutsauger endlich abgefasst worden war. Vergnügt sprachen die beiden im Gerstensaft zu, als Bertel plötzlich zu seinem Herrn befohlen wurde. Fast prallte er zurück, als er dort die Seppenbäuerin mit Kuni im Sonntagsstaate erblickte, die sofort auf ihn zuging, ihm die Hand reichte und herzlichst für die Rettung aus Todesgefahr dankte. Verlegen stammelte der überraschte Bursche einige Worte, dann trat auch Kuni auf ihn zu und bot ihm die Hand, die er zaghaft ergriff. Schalkhaft lächelnd sagte dann die Bäuerin: »So, jetzt habt's ihn, mit Gott. Amen.« Bertel wurde Seppenbauer, hielt sein Weib in Ehren und brachte den Hof zu neuer Blüte. Als seine Burm zu laufen begannen und die ersten Höschen zerrissen heimbrachten, verließ der Blutsauger das Gefängnis und verschwand für immer aus der Gegend.
BR Heimat lesen.
Ein Glücksschuss. Die Caroline von der schwarzen Tenalm drinnen in den Tegernseer Berg, grad unterm gigantischen Rossstein, ist nimmer ganz jung, aber auch nicht so alt, dass sie keinen Burm mehr haben sollt. Ja, die vertraten Stadtherren karessieren oft sehr stark mit ihr, wenn's den Weg hineinfinden in die herrliche, stille Bergwelt, zu der alten Almhütte, die der Großvater vom jetzigen Bauer im Jahre 1775 im Schwarzen Tenn erbaut hat. Es liegen in dem kleinen, abgelegenen Talkessel mehrere Almen beieinander, aber keine ist so sauber gehalten wie der Caroline ihre Hütten. Alle Tag nach dem Melken reibt sie den Holzboden so blank, dass er wie gelbes Wachs erglänzt. Und ihr Kammerl ist gewiss und wahrhaftig grad nobel tapeziert, so gut es eben der Caroline ihre schwieligen Finger fertiggebracht haben. Eine Hofdame wird sich freilich über das geblümte, schreiende Muster der Tapete mokieren. Der Caroline und ihrem Schatz gefällt dies Kunstwerk aber. Und andere Leute geht's eigentlich nichts an. Gar zu jung ist also die Caroline nicht und übermäßig sauber auch nicht. Dafür ist sie schier 6 Bauernschuh groß. Grobknochig, unmenschlich fleißig, ein Sparkasserbirkel hat sie auch und ihr Schmarrn mit Kaffee, der darf sich im ganzen Tegernseer Landl schmecken lassen. Mit einem Rätzel, also einer mit Butter und Milch angemachten Schmarrnmehlspeise, hat sie auch das Herz des Schmalzsepp gewonnen. Der Sepp hat eine besondere Vorliebe für recht schmalzige Kost, darum trägt er auch den Spitznamen Schmalzsepp. Dabei ist er aber keinzig wie ein Steckerlfisch, der von Georgi bis Michaeli bloß eine Fliege verzehrt hat. Es schlägt nichts an bei ihm, wiewohl er für 3 ist. Der Schmalzsepp ist ein himmellanger Bursch, sehnig und trotz seiner Magerkeit im Besitz einer ausgiebigen Körperkraft, die ihm bei seinem Geschäft im Holzschlag droben sehr gut zustatten kommt. Ein harmloser Bur, mit einem Gesicht, als könnte er nicht bis 5 zählen. Wenn er nichts im Kopf hat, ist es auch nicht so arg mit ihm, aber feiertags, wenn er die Abgeschabte auszieht und mit der Frischgewichsten nach Tegernsee wandert und ihm nach Amt und Predigt das Klosterbier zu Kopf gestiegen ist, da dürfen ihrer 5 oder 6 fest arbeiten, bis sie den Schmalzsepp vor der Wirtshaustür draußen haben. Buben unter 6 Fuß und mit weniger wuchtigen Fäusten gehen dem Schmalzsepp gewöhnlich aus dem Weg. Die Paar, die Schneid zu arg geplagt hat, sind gehörig trischackt worden und ballen die Fäuste im Sack, wenn sie seiner ansichtig werden. Recht viel Freund hat der Schmalzsepp nicht, am allerwenigsten bei den Herzoglichen, denen er wieder ausweicht, wo es möglich ist. Sie und er wissen schon warum, und der Amtsrichter auch. Seit dem letzten Male passen die Herzoglichen Grünspecht, dem Hirnknecht, höllisch auf. Aber die 5 Wochen Zellengefängnis haben dem Schmalzsepp viel weniger zugesetzt als die dumme Fleischkost des Gefängniswärters. An einem Irrtor haben sie ihn wieder auslassen müssen, weil die Sitzzeit um war. Die Mirl von Abwinkel hat ihn in der Zillen mit über den See genommen und nicht lange darauf war der Sepp auch schon oben auf der Schneid. Im Aufsteigen hat der Sepp damit stark an die Caroline denken müssen, die er jetzt so viele Wochen nicht mehr mit keinem Auge gesehen hat. Was sie wohl gemacht hat in dieser langen Zeit, außer Butter und Käse, denkt der freigelassene Sepp. Gleich zu ihr hintre hat er nicht gehen wollen, wegen dem talgerten Gret vor die Leid und noch wegen was anderem. Oben im Latschenhang weist der Sepp ein Fleckel mit einem großen Stein darauf, unter welchem er seinen größten Schatz heimlich aufbewahrt. Ein Abschraufstutzen liegt mit einer Gamshaut umwunden drunter, und diesen muss er zuerst wieder begrüßen, nachher erst die Caroline. Wie es halt schon so geht in der Welt. Die Freude über die neu gewonnene Freiheit war beim Sepp unmenschlich groß. Ganz selig hat er den Stutzen an die Brust druckt. Mit dem Hahn hat er spielen müssen. Das Kapsel ist noch gar nicht grünspanig gewesen. Der Schneller steht auch noch. Natürlich hat er selbst Zielen auch probieren müssen. Ganz gut sitzt die Fliegen vorn am Lauf. Schade, dass man nicht schießen darf. Er will auch gar nicht schießen, weil sonst der Amtsrichter so mörderlich schimpft bei der Einlieferung. Aber die Büchse wird man doch noch in der Hand halten dürfen. Und wenn der Sepp die 15 Mark beieinander hat, dann kauft er sich ganz gewiss auch noch die dumme Jagdkarten oder ein seidenes Kopftüchel für die Caroline. Das Letztere wird eigentlich gescheiter sein. Denn was nutzt die Jagdkarten, wenn er sie überhaupt kriegt, ohne Erlaubnis zum Jagen? Und wie der Sepp so vergnüglich und harmlos sein Stutzen probiert, da steigt so ein schwarzbrauner Teufel durch die Latschen herauf, dass dem Sepps Herz pumpert und die Hände zittern. Und im Kopf wird ihm von der rauen Bergluft so heiß, es dreht sich alles im Hirn und bums, der Schuss ist draußen und der schwarzbraune Teufel bricht im Feuer zusammen. Bloß ein kleines weißes Wölkchen steigt auf, dann ist es wieder ruhig und still im Revier. Auf der anderen Seite des weiten Graben hat es den Herzoglichen schier zu Boden gerissen, wie der Schuss in den Wänden widerhallte. Bewegungslos sitzt der Jäger auf seinem Platz und äugt mit dem Spektivi jede Steinchen drüben in der Schussgegend ab. Schier 2 Stunden spekuliert er schon, aber es rührt sich nichts. Muss ein verdammt schlauer Kamerad sein da drüben, der sein Geschäft versteht. Wenn die Sonne nur gerade heute um ein paar Stunden länger heroben bleibt, aber so wird es schon ganz dusterig und das Abfangen des Burschen sehr schwer. Wie der Schuss aus dem Lauf war, ist auch dem Sepp Sied heiß der Herzogliche vom Tagdienst eingefallen und freiletz ist ihm bei dem Gedanken geworden. Aber nur den Kopf nicht verloren. Die paar Schritt kriecht der Sepp am Boden so ruhig wie eine Blindschleiche zum Versteck und birgt den abgeschraubten Stutzen wieder ins geheime Platzl und tut den Stein wieder drauf. Jetzt müsst einer den Stutzen riechen, denn sehen kann er nichts. Dann kriecht der Sepp vorsichtig unter den Latschen weiter bis zu einem wilden Gestrüpp. Dort ist er gedeckt und da bleibt er nun liegen, bis es völlig Nacht geworden ist. Das ist eine höllisch langweilige Arbeit, dieses Nichtmucksen bei zusammengezogenem Körper. Wenn er nur wenigstens rauchen könnte dabei, aber das geht nicht, sonst sieht und riecht ihn der schlaue Jäger. So vergehen unendlich langsam die Stunden und die Sterne sind schon über die schwarzen Bergzacken heraufgekraxelt und senden ihr Silberlicht in die majestätische Nacht. Jetzt wird es Zeit, den Gams zu holen. Still flachselt der Sepp die Ständer auf, wirft die Beute über den Rücken und schiebt dann in lautlosen Schritten unter der Schneid hinüber zu der Caroline ihrer Hütten, wo er im Heuboden den Gams versteckt. Dann schleicht er zum Kammertürl und drinnen ist er. Die Caroline hat es geahnt, dass er heute noch kommt und deswegen hat sie das Türl offen lassen. War das eine Freud und ein Halsen. »Weißt nur, wie du da bist«, frohlockte die Caroline. Und dann stellte sie den Kaffeehafen auf und fachte die verglimmende Flamme am offenen Herd aufs Neue an. Wie die Spreißeln aufprasselten und roten Schein verbreiteten, erblickte die Caroline den Schweiß an der Joppe des Burschen und im selben Augenblick verrammelte sie auch schon die Hüttentür mit dem hölzernen Querriegel. Dann aber putzte sie ihren Burm herunter in einer saftigen Strafpredigt, dass ihm schier Hören und Sehen verging. Kaum aus dem Häusl raus, muss er schon wieder nauf. Als wenn er sich da warten könnte, bis er wieder eingejocht wird. Der Loder, der Sackrische. Ehe noch der Sepp versprechen kann, es nicht wieder zu tun, klopft es an der Tür und ein Hund gibt Standlaut. Jesus, der Herzogliche. Herz geht schief. Mit einem Ruck druckt die Caroline den Burm unter den Kreister im Tapetenkammerl, vergisst aber das Türl zuzumachen. »Wer draußen war?« fragte dann die Caroline an der Tür. »Ih, der Lenz«, brummte es zurück und die Tür war offen. Mit einem »Grüß Gott« trat der Jäger ein und hart an seinem Fuß auch der Dackel. Ein starker, schöner Mann, von dem er Watschen für 3 langer kund. Er setzt sich zum Herdfeuer, grad als wenn er da zu Haus wäre, und legt die Büchsen über die Knie. »Is wer da gewesen bei dir, Caroline?« fragte dann der Jäger. »Bei mir?« »Ja.« »Na, so nachher halt nicht.« »Hast kein Duscher gehört, um eine Sexy?« »Na, gewiss nicht.« »Bist wohl dort worden, sit der Heint.« Die Caroline ward rot und blass vor Angst und Verlegenheit. In größter Seelenruhe verlangt der Jäger ein Glasl Enzian und geschäftig holt die Caroline den Magen stärker, indes der Dackel am Kreis da rumschurlt und seine Entdeckung durch Winseln seinem Herrn anzeigt. »Dackel, da herein«, ruft der Jäger, »lass den Sepp nur liegen unterm Kreis da.« »Yes, Maria«, schreit die Caroline und lässt die Enzianflasche fallen. »Schaut um den Schnaps«, sagt trocken der Jäger. Dann ruft er dem unter dem Bett versteckten Sepp zu, herauszukommen. »Jetzt ist's aus«, murmelt die Caroline, indes der Sepp hervorkroch. »So, Sepp, jetzt kehrst mein. Lang nutzt nix. Den Gams draus dem Hai wirst wollt er nicht ableugnen. Oder etwa doch?« »Na«, dann rauchte der Jäger still vor sich sinnend weiter, dass man die Paffer hören konnte. Der geängstigten Caroline perlten die Tränen herab und ganz zerknirscht stand der Seppel vor dem Herzoglichen. Kaum heraußen, muss er morgen schon wieder ins Loch.
Das wär noch zwingst. Aber der Amtsrichter, der wird weiters nicht losdunnen, wenn der Sepp schon wieder eingeliefert wird. Nach einer Weile sagt der Herzogliche, es wär eigentlich doch schad um den Sepp. Gar so dumm hat er seine Sachen nicht einmal gemacht. Das Stillschweigen hätte den besten Jäger täuschen können. Nur beim Aufbrechen hat der Sepp zwing aufpasst und den Schweiß zwing zurückgehalten. Mit einer kleinen Anleitung wär so ein Bursch wie der Sepp ganz gut zu brauchen. Und eine Hauptsache wär, dass er alle schlicht vor die Wilderer kennt. Der Forstmeister will zwei Burschen einstellen. Sepp, wennst ehrlich bleibst, fortan, na vergieße den Gamster aus dem Hai und nimm dir als herzoglichen Jägerknecht mit. Rein narrisch wurde bei diesen Worten der Sepp und die Carolin flennte freudensherrn. Aus übervollem Herzen dankten beide dem Herzoglichen und der Sepp ließ einen Juhschrei los, dass das Almvieh völlig rebellisch wurde. »Na, na, nicht so hitzig«, wehrte der Jäger ab. »Ganz gewiss«, versicherte der glückliche Sepp, »dies war halt mein glücklichster Schuss, seit ich lieb.« »War nicht aus«, bemerkte trocken der Jäger. »Ja, und jetzt sollen Sie die Herrgott Sakra Wildtier befreien. Denen wäre ich anders auf die Schlicht gekommen.« »Ja«, sagte der Jäger, »soll ist ganz recht. Und für heint macht jetzt die Carolin ein Rätsel für zwei Jäger.« Das war eine glückliche Mahlzeit. Dann krochen die Männer ins Heu zum Gams und die Carolin schloss sich in ihrem Tapetenkammerl ein, wo sie bei einem geweihten Wetterkerzel ein Gebet flüsterte für diese Wendung durch Gottes Fügung.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Christian Jungwirth hat gelesen und das wird er auch an den kommenden Sonntagen tun. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gern wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin www.br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen recht schönen Sonntagabend und dann eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Der Frühbeistefan sagt, pfiat Gott.